Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich heute bei euch sein kann, zusammen mit euch diesen Gottesdienst zu feiern. Und bevor wir ins Wort starten, möchte ich ganz gerne noch mit uns beten. Jesus, ich möchte dir von Herzen danken für dein Wort. Dein Wort ist die Wahrheit. Dein Wort setzt uns frei. Und dein Wort ist das Fundament für unseren Glauben und für unser Leben. Und darum möchte ich dich bitten, Jesus, wenn wir uns heute Morgen mit deinem Wort beschäftigen, dass du uns hilfst, dein Wort mehr und mehr zu verstehen. Dass wir im Glauben gestärkt und ermutigt werden und tiefer in eine Beziehung mit dir hineinkommen. Ich möchte einfach bitten, Jesus, dass wir heute Morgen deine Stimme hören dürfen, dass du zu uns redest als der gute Hirte und dass wir als deine Schafe deine Stimme hören können. Hilf uns, dich mehr zu verstehen, dich mehr zu lieben, dir mehr zu vertrauen. Gebrauche dein Wort heute Morgen dazu, um zu uns zu reden, unseren Glauben zu stärken. Das wollen wir von dir erwarten. Amen. Ja, ich möchte heute Morgen über ein Thema sprechen. Eva hat es gerade schon gesagt, dass ich mit einem Menschen aus der Bibel verbinde, den der ein oder andere vielleicht schon mal gehört hat, der aber eigentlich gar nicht so bekannt ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal etwas von Demas gehört hat. Demas taucht nur dreimal in der Bibel auf, auch nur in den Paulusbriefen und jeweils am Ende, wo Paulus immer so seine Grüße los wird. Und das erste Mal taucht Demas auf im Kolosser 4, Vers 14. Da grüßt Paulus sozusagen die Christen in Kolossee und Demas ist einer von seinen Mitstreitern, der auch die Christen dort grüßt. Das heißt, wir wissen von Demas, er war im Missionsteam von Paulus sozusagen, war mit Paulus unterwegs, hat das Evangelium verkündigt, hat in den Gemeinden gelehrt, also war im Team von Paulus. Dann taucht er noch einmal auf im Philemon-Brief. Das ist auch ein Brief, den Paulus geschrieben hat an seinen Freund Philemon. Und diesen Brief schreibt Paulus aus dem Gefängnis. Und er sagt, ich grüße dich aus dem Gefängnis und auch mit mir, Lukas, da werden noch einige andere aufgezählt. Und dann taucht auch wieder der Name Demas auf. Also Demas war nicht nur mit Paulus unterwegs, hat das Evangelium verkündigt, sondern er hat auch Verfolgung erlitten, war im Gefängnis, wahrscheinlich auch an manchen Stellen gefoltert worden. Also hat auch einiges für seinen Glauben, für seinen Dienst bezahlen müssen. Und dann taucht er ein letztes Mal auf im 2. Timotheus 4, Vers 10. Das ist ein Brief, den Paulus an Timotheus schreibt. Und in diesem Brief bittet Paulus Timotheus, zu ihm zu kommen. Und dann heißt es hier, beeile dich, Timotheus, und komme so bald wie möglich zu mir. Denn Demas hat mich verlassen und ist nach Thessalonich gegangen, denn er hat diese Welt lieb gewonnen. Demas hat mich verlassen, er ist nach Thessalonich gegangen, denn er hat diese Welt lieber gewonnen. Das ist so ein kleiner Satz, den überliest man, glaube ich, sehr leicht. Und heute möchte ich aber mal drüber nachdenken mit euch über diesen Satz. Was bedeutet das eigentlich? Demas hat diese Welt lieber gewonnen. Heißt das, er hatte die Nase voll vom Missionsdienst, ständig irgendwo im Gefängnis zu landen mit Paulus, ständig irgendwelche Folter, nie Geld in der Tasche, kann sich nichts kaufen. Und da hat er sich irgendwann gesagt, weißt du was, Paulus, das Missionsdienst ist nichts für mich. Ich gehe nach Thessalonik, schließe mich dort der Gemeinde an, werde Mitglied, suche mir einen stinknormalen Job, wie alle anderen Menschen auch, verdiene mein Geld, kann mir ein angenehmes Leben leisten und dann engagiere ich mich eben einfach ehrenamtlich in der Gemeinde. Ist es das, was Paulus mit diesem Satz meint? Demas hat diese Welt lieber gewonnen? Oder hat er den Glauben ganz über Bord geschmissen, hat gesagt, nee, mit Jesus will ich nichts mehr zu tun haben. Dieses Leben, das ist mir doch irgendwie mit der ganzen Verfolgung und diesem ganzen Theater immer und das ist mir zu viel. Nee, komm, ich möchte ein normales Leben haben. Und er hat seinen Glauben komplett über Bord geschmissen. Was bedeutet dieser Satz? Demas hat diese Welt lieber gewonnen. Demas taucht danach nicht mehr in der Bibel auf, aber diese Thematik, wie wir als Christen, welches Verhältnis wir als Christen zu dieser Welt haben, das taucht doch an anderen Stellen der Bibel auch immer wieder auf. Und ich möchte euch nochmal den eigentlichen Predigttext vorlesen, der steht im 1. Johannesbrief, Kapitel 2, ab Vers 15. Da schreibt Johannes hier, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Denn diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt, von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Nichts davon kommt vom Vater. Es gehört alles zur Welt. Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Johannes spricht hier also genau über diese Thematik, die hier auch mit Demas angesprochen wird. Er sagt, hängt euer Herz nicht an die Welt und an nichts, was zu ihr gehört. Wenn jemand die Welt liebt, hat er keinen Platz für die Liebe zum Vater. Das klingt ja schon ziemlich krass. Nun, die ältere Generation unter euch, sie seid ja noch ein bisschen anders, sage ich mal, im Glauben aufgewachsen, geprägt worden. Früher war es ja so, da hat man so ein bisschen, sag ich mal, die Welt verteufelt, es war alles böse. Als Christ trank man keinen Alkohol, als Christ ging man nicht zum Tanz, man ging als Christ nicht in die Bar, wahrscheinlich auch nicht, weiß nicht, und hier und da. Also es gab viele Verbote, weil man immer gesagt hat, die Welt ist böse, mach das nicht, geh da nicht hin. Unsere heutige Generation hat sich von dieser Art des Glaubens ziemlich distanziert. Ich glaube, bei uns heute ist das genau andersrum. Wir wollen als Christen der Welt zeigen, dass wir auch cool sind, dass wir auch am Leben teilhaben. Wir können auch Alkohol trinken, wir können auch rauchen, wir können auch in die Diskos gehen. Wir können eigentlich alles machen, was der Rest der Welt auch macht. Was davon ist richtig? Oder was ist die Sicht der Bibel? Wie sollen wir mit dieser Welt umgehen? Was ist unser richtiges Verhältnis? Die Bibel warnt uns davor, nicht in dieser Welt aufzugehen, die Welt nicht zu lieben, sagt Johannes, weil diese Welt vergehen wird mit ihren Begierden, sagt er. Das heißt, Johannes spricht hier eigentlich, es gibt zwei Probleme, sagt er. Das erste Problem ist unsere Welt. Wenn Johannes hier von der Welt spricht, dann spricht er nicht von Gottes guter Schöpfung. Natürlich ist diese Welt Gottes gute Schöpfung. Und es gibt auch viele Stellen in der Bibel, die davon spricht, wie gut Gott die Welt geschaffen hat und dass wir das, was Gott in diese Welt hineingelegt hat, genießen dürfen. Aber dann gibt es auch Stellen in der Bibel, wo die Bibel von der Welt spricht als eine gefallene Schöpfung, als eine Welt, die sich von Gott losgesagt hat, als eine Welt, die gegen Gott rebelliert. Und genau in diesem Kontext spricht auch Johannes, wenn er von Welt spricht. Es geht um eine Welt, die von Gott abgefallen ist, eine Welt, die ihren Schöpfer ablehnt. Und er sagt, diese Welt wird verschwinden. Diese Welt hat mit all dem, was in ihr ist, keinen Bestand. Nichts davon hat Bestand. In Römer 8, Vers 20 heißt es, dass diese Welt der Vergänglichkeit unterworfen ist oder der Sinnlosigkeit. Das heißt, dass diese Welt letztlich nichts hat, was sie uns Menschen geben kann. Nichts Bleibendes, nicht Ewiges. Die Welt kann unseren eigentlichen Durst nach Leben, nach Erfüllung nicht stillen, weil sie vergänglich ist, weil sie kaputt ist. Und das zweite Problem, das ist unser menschliches Herz. Johannes sagt, hängt euer Herz nicht an die Welt. Warum eigentlich nicht? Was ist denn so schlimm daran? Er sagt, das Problem ist, er spricht hier, diese Welt wird von der Sucht nach körperlichem Genuss bestimmt und von gierigen Augen und einem unverschämten Geltungsdrang. Die Welt wird mit ihren Begierden verschwinden. Er benutzt hier im Griechischen dreimal das Wort Begierde. So, der Mensch oder das menschliche Herz, es begehrt etwas. Und warum begehren wir etwas? Weil wir einen Mangel haben. Weil wir eine innere Leere verspüren, die wir irgendwie füllen wollen oder füllen müssen. Und deswegen begehren wir. Und das Problem ist, wenn wir unsere Begehren oder unsere Begierden, unsere Sehnsüchte in einer Welt stillen wollen, die von Gott abgefallen ist, die der Vergänglichkeit unterworfen ist, dann bleibt letztlich nichts anderes als innere Leere und Zerbruch. Die Leere unseres Herzens können wir nicht in einer von Gott abgefallenen Welt stillen. Das ist unmöglich. Das ist wie ein Hamster im Hamsterrad. Letztendlich läufst du dich tot. Und dann spricht er noch einen Punkt an. Er sagt, hier in meiner Übersetzung heißt das, dass der Mensch von einem unverschämten Geltungsdrang bestimmt wird. Das ist ein bisschen unglücklich, die Übersetzung. Ich habe da im Griechischen mal nachgeschaut. Im Griechischen steht da ein Wort, das wird im Neuen Testament fast gar nicht benutzt. Aber das heißt eigentlich von einem unverschämten Selbstvertrauen. Nun kann man sagen, naja, gesundes Selbstvertrauen ist aber wichtig, das braucht der Mensch. Ja, das ist auch richtig, aber das meint Johannes hier nicht. Sondern es geht hier um ein Selbstvertrauen, das im Gegensatz zum Gottesvertrauen steht. Dass der Mensch anstelle für gewisse Dinge Gott zu vertrauen, lieber auf seine eigenen Fähigkeiten vertraut. Das ist das Problem. Und woher kommt das? Ich glaube, dieses Problem, das ist ein ganz uraltes Problem, das fing damals schon im Garten Eden an. Als Gott Adam und Eva geschaffen hat und sie in diesen Garten Eden stellte, heißt es in Genesis 3, dass eines Tages die Schlange auf Adam und Eva zukam und sie in ein Gespräch verwickelt. Und die Schlange, also Satan, wusste natürlich genau, was Gott den Menschen gesagt hat. Gott hat gesagt, ihr dürft von allen Früchten im Garten essen, nur von der einen Frucht des Baumes, der Erkenntnis des Guten und des Bösen, davon dürft ihr nicht essen. An dem Tag, an dem ihr davon esst, müsst ihr sterben. Und dann sagt die Schlange, sag mal, hat Gott das wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum in diesem Garten essen dürft? Und Eva sagt, natürlich essen wir von den Früchten. Nur von den Früchten des Baumes in der Mitte des Gartens hat Gott gesagt, davon dürft ihr nicht essen, nicht einmal berühren, sonst müsst ihr sterben. Sterben, widersprach die Schlange, sterben werdet ihr nicht. Aber Gott weiß genau, dass euch die Augen aufgehen werden, wenn ihr davon esst. Ihr werdet wissen, was gut und böse ist und werdet sein wie Gott. Ihr werdet sein wie Gott. Was heißt das? Was hat Satan den Menschen hier eingeredet? Welche Lüge hat Gott den Menschen damals ins Herz gesetzt? Diese Aussage, ihr werdet sein wie Gott, heißt doch letztlich nichts anderes. Hör mal zu, wenn ihr von dieser Frucht esst, dann braucht ihr keinen Gott mehr, der euch vorschreibt, was gut und böse ist. Das könnt ihr doch selber entscheiden. Ihr könnt selber den Maßstab setzen für das, was richtig und was falsch ist. Ihr werdet sein wie Gott, heißt, ihr braucht keinen Gott, der euch zu diktieren hat, wie ihr zu leben habt. Ihr bestimmt das selbst. Ihr werdet sein wie Gott, heißt doch, dass ihr keinen Gott braucht, der euch den Sinn des Lebens gibt, sondern den Sinn des Lebens könnt ihr euch selber geben. Wenn ihr von dieser Frucht esst, braucht ihr keinen Gott mehr, sondern ihr könnt alles selber frei bestimmen. Ihr könnt auf eure eigenen Fähigkeiten, auf euer eigenes Urteilsvermögen, auf euer eigenes Gewissen vertrauen, aber ihr braucht keinen Gott mehr. Und diese Lüge, die hat sich nicht nur bei Adam und Eva so tief festgesetzt, sondern ich glaube, dass diese Lüge auch heute noch tief in uns Menschen drin sitzt. Dass wenn es darum geht, für unser Leben Entscheidungen zu treffen, darüber zu bestimmen, was gut und böse, was richtig und falsch ist, dass wir Gott dafür nicht brauchen, sondern dass wir das doch selber sehr viel besser können. Und nach dieser Lüge leben wir Menschen. Und das Resultat ist, und da hat Gott letztendlich recht bei ihm gesagt, sagt, wenn ihr von diesem Baum esst, werdet ihr sterben. Wenn ihr nach diesem Prinzip, nach der Lüge des Satans leben werdet, dann wartet letztlich nichts anderes auf Tod und Zerbruch auf euch. Ihr werdet sein wie Gott. Ihr selber habt es in der Hand, ob ihr ein glückliches Leben habt oder nicht. Ob ihr ein erfülltes Leben habt oder nicht. Aber dafür braucht ihr keinen Gott. Und was passiert, wenn wir Menschen so leben? Wo kommen wir dahin? Das heißt, dass wir selber darum kämpfen müssen, uns bemühen müssen, dass wir ein gutes und glückliches Leben haben. Dass wir einen Sinn haben, dass wir Erfüllung haben. Wir müssen darum kämpfen, wir müssen etwas leisten. Und genau nach diesem Prinzip leben wir auch in dieser gefallenen Schöpfung. Das ist ein Prinzip unserer Welt. In der Evolutionstheorie spricht man ja von der natürlichen Selektion. Habt ihr wahrscheinlich alle schon mal im Biologieunterricht gehört. Das klingt super harmlos, aber was heißt das eigentlich? Natürliche Selektion. Das heißt, die Starken setzen sich durch, die Schwachen und Kranken kommen unter die Räder. Im Englischen drückt man das ein bisschen geschickter aus. Da sagt man nämlich Survival of the Fittest. Nur die Starken überleben. Die setzen sich durch. Und genau das ist doch das Prinzip einer von Gott abgefallenen Schöpfung. Nur die Starken, nur die etwas leisten, nur die etwas drauf haben, die kommen auf ihre Kosten, die setzen sich durch, die haben die Chance auf ein gutes Leben. Und der Rest muss sehen, wo er bleibt. Und genau in diesem Überlebenskampf stecken wir doch dann auch drin als Menschen. Wir leben ja, man nennt unsere Gesellschaft ja eine Leistungsgesellschaft. Wir leisten. Warum leisten wir denn? Warum sind wir denn immer am Kämpfen? Weil wir die Hoffnung haben, dass je mehr wir machen, je mehr wir verdienen, desto besseres Leben wir haben werden. Wenn ich mir manchmal sehe, die Kinder in der Schule, was denen alles reingeballert wird, wie viel Stress die Kinder oft haben. Wir nehmen die Kindheit, weil sie nur zur Schule gehen und nur lernen müssen. Und wir drücken unsere Kinder oft dann auch mit Nachhilfeunterricht. Warum machen wir das? Warum bürden wir ihnen das alles auf? Weil wir wollen, dass sie gute Noten haben, dass sie nachher einen guten Abschluss haben, damit sie nachher einen guten Job haben, damit sie viel Geld verdienen, damit sie ein gutes Leben haben. Und genau so lebt eine Welt, die Gott ausblendet, die Gott nicht kennt. Da ist kein Gottvertrauen in diesem ganzen Konzept drin. Es geht nur um Leistung, weil wir glauben, dass der, der leistet, der das Beste machen kann, der seine Fähigkeit und Gaben am besten einsetzen kann, dass der oben mitschwimmt und dass der auf seine Kosten kommt. Und wir wissen, dass Menschen, die es in dieser Welt, die nicht mitleisten können, nicht mithalten können, die haben es oft schwer. Wir setzen uns selber unter Druck auf der Arbeit oder werden Druck ausgesetzt und wir haben oft nicht den Mut, uns dagegen zu stemmen. Warum nicht? Weil wir vom Gehalt abhängig sind, weil wir Angst haben, wenn ich meinen Job verliere. Was wird denn dann? Wer bezahlt meine Rechnung? Und dann hängen wir plötzlich in diesem Hamsterrad fest und wir leisten und wir machen weiter. Und dann fallen Leute raus mit Depressionen, mit Burnouts. Und ist das nicht der einzige Grund, warum Menschen Depressionen und Burnouts haben? Aber das spielt eine große Rolle in unserer Gesellschaft. Weil wir immer vorne mitkämpfen wollen, weil wir immer dabei sein wollen. Aber das ist das Konzept einer gefallenen, gebrochenen Welt. Survival of the fittest. Nur die Starken überleben, nur die Starken kommen auf ihre Kosten, nur die Starken können das Leben genießen. Und wenn wir da mitspielen, dann enden wir letztlich nur im Zerbruch von Beziehungen, vom Körper, von der Seele, in der Gottesbeziehung. Wir werden letztlich sterben, genau wie Gott es gesagt hat. Das ist das Problem unserer Welt, weil sie Gott ausgeklammert hat, weil sie Gott nicht vertraut. Und darum warnt uns Johannes und sagt, hängt euer Herz nicht an dieser Welt und was da drin ist. Weil diese Welt nach einem völlig anderen Konzept funktioniert als das, was Jesus uns im Reich Gottes gebracht hat. Weil jeder, der mit dieser Welt mitschwimmt, letztendlich sich selber kaputt macht und nur im Zerbruch und in der inneren Leere und im Tod enden wird. Und genau darum ist Jesus ja gekommen, um uns aus diesem tödlichen Kreislauf herauszuholen. Darum ist Jesus doch gekommen, um diese Lüge des Satans zu zerbrechen, um uns frei zu machen, damit wir frei sind von diesem Überlebenskampf. Weil wir wissen, dass wir uns das erfüllte Leben nicht erkämpfen oder erarbeiten können, sondern das kriegen wir doch geschenkt von Jesus. Darum ermutigt uns Johannes und sagt, hängt euer Herz nicht an diese Welt. Liebt nicht diese Welt. Denn wer diese Welt liebt und das, was zu ihr gehört, in dem ist kein Platz für die Liebe des Vaters. Weil es völlig konträr ist zu dem, was Gott für uns möchte. Jakobus drückt das noch ein bisschen krasser aus als Johannes in Jakobus 4, Vers 4. Da sagt Jakobus hier, wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund der Welt sein will, stellt sich als Feind Gottes dar. Das Interessante ist, das sagt Jakobus hier nicht zu Menschen, die Gott nicht kennen oder Jesus nicht kennen, die keine Christen sind, sondern das schreibt Jakobus hier an eine Gemeinde. Es scheint, dass viele Christen das gleiche Problem haben, dass es uns so schwer fällt, uns von der Lüge des Satans zu lösen und wirklich diese Freiheit, die Christus uns gebracht hat, in Anspruch zu nehmen. Kann man sagen, naja, das ist so wieder typisch christliche Schwarzmalerei, Freundschaft mit der Welt, Feindschaft mit Gott, ist das nicht ein bisschen krass? Aber was hat denn diese Welt gemacht, als Gott gekommen ist? In Jesus Christus. Wie hat die Welt denn Jesus behandelt? Er ist in diese Welt gekommen und niemand hatte Platz für ihn. Er ist an einem Stall zur Welt gekommen. Er musste als Baby mit seinen Eltern in Exil fliehen nach Ägypten, weil ein König ihn umbringen wollte. In seiner Zeit hat er gepredigt und Menschen geheilt hat. Da haben die Menschen ihn verspottet. Sie wollten ihn mehrmals steinigen. Sie haben gesagt, er sei vom Satan besessen. Er arbeitet mit Dämonen zusammen. Und dann haben sie ihn irgendwann einen falschen Prozess gemacht, haben ihn gefoltert und ans Kreuz genagelt und haben ihn sterben lassen. Das ist die Feindschaft der Welt. Und Jesus hat sie direkt abgekriegt. An Jesus Christus zeigt sich die Feindschaft der Welt. Und wenn wir Jesus folgen, dann können wir kein Freund mit der Welt sein. Das geht einfach nicht. Jesus hat diese Feindschaft auf sich genommen und diesen Kreuzestod auf sich genommen, um für unsere Schuld zu sterben, um uns das, was uns von Gott trennt, wegzunehmen. Und dann ist Jesus am dritten Tage von diesen Toten auferstanden. Und durch seine Auferstehung hat Jesus dieses tödliche Konzept, dieses Survival of the Fittest, nur die Stärkeren überleben, das hat er gebrochen, ein für alle Mal. Um uns Menschen freizusetzen von diesem falschen Überlebenskampf, der uns letztlich nur in den geistlichen und seelischen Ruin treibt, in den Zerbruch und in den Tod. Darum ist Jesus in diese Welt gekommen, uns freizusetzen, um uns zu beschenken. Weil die Fülle kommt von Jesus Christus. Und Jesus hat uns einen anderen Weg aufgezeigt, nämlich den Weg des Glaubens. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann merken wir, wie Gott, wie Jesus selber dieses Prinzip, dass die Stärkeren sich immer durchsetzen, aushebelt. Das zählt in der Bibel nicht mehr. Das zählt nicht für die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Denkt an David und Goliath. Wer gewinnt den Kampf? Nicht der Starke, nicht der Durchtrainierte, nicht der, der die Fähigkeiten im Militärdienst hat, sondern der Hirtenjunge, der, der glaubt, der gewinnt. Was passiert, als Gideon mit 300 Bauern sich einem feindlichen, bewaffneten Heer von 120.000 Midianitern stellt? Wer gewinnt? Nicht die Starken, nicht die militärische Übermacht, sondern die, die glauben. Was passiert mit Daniel, der in die Löwengrube geschmissen wird? Wer gewinnt? Nicht die Löwen, sondern der, der glaubt. Über in der Bibel lesen wir von Männern und Frauen, die Gott vertraut haben, an denen wir sehen können, dass in Jesus Christus dieses antigöttliche Prinzip gebrochen worden ist durch Jesus, dass Jesus uns freisetzen will. Von dieser Lüge des Satans, dass wir selber Gott sein können, dass wir uns selber gutes Leben erarbeiten können, dass wir darum kämpfen müssen, auf unsere Kosten zu kommen. Jesus hat uns von dieser Lüge freigesetzt. Weil er uns beschenken will mit dem, was wir brauchen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, um den Menschen Leben zu geben, erfülltes Leben. Erfülltes Leben kriegen wir geschenkt. Die Liebe Gottes, die uns wirklich ausfüllt, kriegen wir geschenkt. Die Vergebung Gottes, die wir so dringend nötig haben, die kriegen wir geschenkt. Die Hoffnung auf ewiges Leben, die stärker ist als der Tod, die kriegen wir geschenkt. Nichts davon müssen wir uns erarbeiten oder kämpfen. Es ist alles frei in Jesus Christus. Und darum sagt uns die Bibel immer wieder, hängt euer Herzen nicht an diese Welt. Nicht an ihre Werte, nicht an ihre Konzepte, nicht an ihre Lebensphilosophie, nicht an ihren Lebensstilen. Orientiert euch nicht danach, weil sie sich letztlich alle an der Lüge des Satans ausrichten. Ihr könnt sein wie Gott und dann findet ihr das Leben. Aber diese Lüge endet im Ende, letzten Endes immer im Tod, immer im Zerbruch. Aber da, wo wir uns Jesus Christus im Glauben zuwenden, da zählt dieses Prinzip nicht mehr. da sind wir frei, um uns von Gott beschenken zu lassen mit all dem Guten, das er uns geben will. Und dann sind wir frei, dann brauchen wir nicht mehr zu kämpfen, dann können wir entspannt durchs Leben gehen und müssen unsere Fähigkeiten und Gaben und Kräfte nicht einsetzen, um andere zu bekämpfen, um andere auszustechen, um uns von anderen zu profilieren, sondern dann sind wir frei, um anderen Menschen mit dem, was Gott uns gegeben hat, zu dienen. Und das ist erfülltes Leben. Gott segne euch. Amen.